So, hallo zusammen, das ist der Markus Somm und das ist der Nebelspalter. Heute haben wir einen ganz guten Gast, Camille Lothe. Sie ist Präsidentin von der jungen SVP Zürich. Mhm. Sie studiert Politik und Statistik an der Uni Zürich, ist jetzt gerade kurz vor dem Abschluss von dem Studium. Wir haben vorher gerade ein bisschen kurz darüber geredet. Du wirst eine Masterarbeit abgeben nächste Woche. Was ist das Thema?
Ja, grundsätzlich habe ich mich immer für die direkte Demokratie interessiert. Es hat mich immer fasziniert und ich habe den Vorwurf von der Tyrannei von der Mehrheit, den man ja immer hat bei der direkten Demokratie, ja, den herausgefordert und meiner Meinung nach auch ein bisschen widerlegen.
Also du bist der Meinung, gut, ich finde, hat dir schon den Vorwurf irgendwo ein bisschen birnenreif. Also ja, Tyrannei der Mehrheit, ja, was willst du denn, Tyrannei von der Minderheit, oder? Und jetzt noch einmal, was ist denn das Resultat? Du sagst, es sind gar nicht eine Mehrheit hier gewöhnt, sondern es sind verschiedene Minderheiten, oder wie kann ich das verstehen?
Also es ist schon mal so ein grundsätzliches falsches Verständnis, dass es in der Schweiz so eine böse, homogene Gruppe von der Mehrheit gibt. Das gibt es nicht. Das ist vielleicht kein Wunschgedanke von Gegnern, sondern mehr, dass der Kontext sehr entscheidend ist, wenn man sich Abstimmungen von Minderheiten anschaut, dass es sehr darauf ankommt, welche Minderheit ist betroffen, wie wird sie in der Gesellschaft angeschaut, wie wird sie akzeptiert, was hat sie für eine Repräsentation, dass eher der Kontext sehr, sehr entscheidend ist, wieso es in der Schweiz teilweise eben, ja, Initiativen gibt, wo Recht von Minderheiten einschränken und teilweise eben auch ausbauen, dass das,
Findest du, es gibt viele, ich wüsste gar nicht so viel mehr, Initiativen, die das Recht von einer Minderheit beschneiden, oder? Also, es gibt nicht viel, es gibt schon ein paar, oder? Also, das Schächtverbot war vielleicht einer der ersten gegen die Juden, oder? Mhm. Jetzt das Burka-Verbot kann man auch so lesen, das ist auch gegen eine Minderheit, eine ganz kleine Minderheit. Aber mein Eindruck ist, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele solche Entscheide.
Ja, es ist eben so ein bisschen, immer so die Frage, was ist überhaupt eine Minderheit, oder? Ich glaube, das ist etwas, was ich sehr stark habe, müssen mal fokussieren. Wann ist es wirklich eine Minderheit? Aber wenn man schon nur sagt, Frauen sind eine gewisse Weise Minderheit, ich meine, sie haben sehr, sehr spät Stimmrecht bekommen, kann man sagen, ja, AV-Reformen, sobald es darum geht, das Alter anzupassen, könnte das eigentlich auch eine Abstimmung sein, die eine Minderheit in dem Sinn diskriminiert. Dann natürlich auch letztes Jahr, wo wir das Diskriminierungsverbot von Homosexuellen angeschaut haben. Also es gibt schon noch öfters Abstimmungen, die Minderheiten betrifft. Aber ja, man redet nur über das Burka-Verbot oder über das Minarettverbot.
Ich glaube, ein Grund, warum das eben nicht so ein Problem ist in der Schweiz, ist schon, dass wir halt schon zusammengesetzt sind durch sehr viele Minderheiten. Oder? Das ist eigentlich ein Land der Minderheiten auf eine Art. Katholiken sind an sich immer eine Minderheit gewesen, Protestanten eine gewisse Mehrheit, aber nicht so eine grosse. Mhm. Zweitens hast du immer die Welschen gehabt, du hast Tessiner gehabt, du hast Rätoromaner gehabt, die haben politisch eigentlich keine Rolle gespielt, aber man hat immer die Welschen und Tessiner gehabt. Und das Interessante finde ich in der Schweiz, dass eben nie der Fakt gegeben hat, dass wir gesagt haben, wir Deutschschweizer zum Beispiel hätten ja immer können sagen, ja, die Welschen tun wir immer majorisieren. Mhm. Aber das ist nie gegangen. Warum? Weil eben auch noch die Leute reformiert sind oder katholisch, spielt auch eine Rolle. Denn untereinander sind die Deutschschweizer auch nicht einig. Und die Welschen untereinander natürlich auch nicht. Aber da könnte man natürlich auch sagen, ja, die Schweiz ist vielleicht der einzige Fall, wo es geht. Vielleicht geht es in einem Land wie, jetzt du, das können wir nachher noch besprechen, du bist auch Französin, du bist Schweizerin und Französin. Jetzt könnte man sagen, ja, Frankreich, eben, das ist so ein homogenes Land, wenn Bretonen etwas wollen, dann hat die Mehrheit gesagt, Bretonen sind doch einfach ruhig. Mhm. Was sagst du zu diesem Vorwurf?
Ja, es ist vielleicht wirklich so, die Schweiz ist so ein Sonderfall wie oft auch, oder? Und ich hab genau argumentiert, oder? Wir sind ein Land, wo schon historisch gesehen gewachsen eine Gruppe von Minderheiten darstellt. Aber, ist klar, ich glaube, in Frankreich ist es auch eine andere Überlegung, oder? Es ist sehr zentralistisch. Man möchte ja auch das als Einheit, als eine Republik sehen. Und ich glaube, die Schweiz zelebriert eher so ein bisschen auch die Unterschiede, oder? Man ist auch sehr, sehr stolz auf die sprachlichen Differenzen, die man hat. Und man will das ja auch wertschätzen. Ich meine, es ist nicht ein Zufall, dass wir uns darüber streiten in der Schule, ob man jetzt Französisch als erste Sprache haben sollte oder Englisch. Ich glaube, wir haben eben das gelernt, sehr das Zelebrieren, die Minderheiten.
Mhm. Du bist eigentlich schon sehr lang, glaube ich, jetzt politisch aktiv, oder? Relativ früh, dich auch sehr exponiert, du bist bekannt, oder? Du bist jetzt bist nicht 50, bist noch eine junge Frau und trotzdem schon recht bekannt in die Politik. Warum bist du in die Politik?
Grundsätzlich, ja, ich weiss nicht, das sagen alle. Mich hat es schon immer interessiert. Ich muss wirklich zugeben, wenn ich Abstimmungsplakat gesehen habe, schon in der ersten, zweiten Sek, habe ich mich gefragt, was ist das, um was geht's? Es hat mich immer schon Wunder genommen. Grundsätzlich das, was mich in die Politik gebracht hat, ist die Frage zu der EU, also die Beziehung mit der EU. Weil eben, ich habe meine Wurzeln in Frankreich und das ist ein Thema, das dort sehr, sehr polarisiert, auch bei mir in der Familie natürlich. Mhm. Und das ist das, was mich im Endeffekt in die Politik gebracht hat. Also ich gesagt, dann doch, ich möchte dort aktiv mitgestalten.
Also vielleicht noch schnell ein bisschen zu deiner Familiengeschichte. Also wenn Sie recht gesehen haben, beide deine Eltern kommen aus Frankreich, ich komme aus dem Elsass. Und du hast mir gesagt, praktisch alle Verwandten, die ihr habt, die sind noch in Frankreich. Also du weisst eigentlich, was in Frankreich läuft. Du hast auch Perspektiven von den Franzosen auf ihr Land. Kennst du? Ich kenne das jetzt nicht. Ich habe mit Frankreich eigentlich relativ wenig Verbindung. Jetzt, deine Eltern, sind denn die da auch deiner Meinung, was die EU betrifft? Haben die schon irgendwie gefunden, ja, wir sehen das in Frankreich, das passt uns nicht? Und deshalb bist du kritisch gewesen oder hast du es aus einem anderen Grund so angeschaut?
Also ich glaube, sicher mein Vater ist, wie auch der Rest der ganzen Familie, ist so nach so vielen Jahren EU sehr, sehr kritischer geworden. Am Anfang war das überhaupt nicht so, hatte ich das Gefühl. Ich habe aber natürlich immer sehr nahe, so eigentlich den direkten Unterschied miterlebt. Also eigentlich eben meine ganze Jugend lang, oder? Mit den Cousins, Cousinen, hat man dann eben den direkten Vergleich.
Und die haben dann, was haben denn die gesagt? Haben denn die gesagt, ja, Gami, das ist so, das ist nicht gut, bekämpft das? Oder haben die gefunden, nein, ihr Schweizer sind nicht ganz richtig gewickelt? Wie war der Dialog gewesen?
Also ich glaube, am Anfang ist es sind sehr grosse Hoffnungen in der EU gelegen. Also ich glaube, ja, vor allem auch wirtschaftlich gesehen grosse Hoffnungen drin gelegen. Und eben jetzt ist viel Enttäuschung da. Andererseits muss ich auch sagen, meine Eltern sind sehr links. Mein Vater ist in der Gewerkschaft, arbeitet beim Staat. Und ich, ja, dem fehlt so ein komplettes Gegenteil. Aber eben die EU-Kritik, die hat schon lange nicht mehr etwas wirklich mit rechts oder links zu tun.
Also dein Vater oder deine Mutter, obwohl sie eben sich als links anschauen, sind auch EU-skeptisch?
Sie sind EU-skeptisch.
Und jetzt nicht wegen dir, sondern aus eigener
Aus eigener Regie.
Du hast sie jetzt nicht einfach Kirnwäsch gemacht?
Nein. Also es wird schon diskutiert daheim, das ist schon so. Aber eben vor allem mein Vater, der in der Gewerkschaft ist, ist Politik ein grosses Thema, logischerweise. Und ich merke schon, dass da gewisse Ansichten geteilt werden, oder? Vielleicht Konsequenzen aus diesen Ansichten sind dann anders. Aber ja, die Kritik ist schon da. Aber ich glaube, bei mir ist es mehr, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich habe das Erfolgsmodell dürfen eins zu eins miterleben. Und meine Eltern haben halt eben, sie sind, glaube ich, mit 23 sind sie beide in die Schweiz gekommen. Und sie haben halt beides, ja, so ein bisschen miterlebt. Und ich glaube, ja, bei ihnen ist es wirklich vor allem die Hoffnungen, die am Anfang da gewesen sind und jetzt eben sich als vielleicht falsch erwiesen haben.
Jetzt hast du vorher selber gesagt, ja, die EU-Frage ist eigentlich nicht eine Links-Rechts-Frage, oder? Faktisch natürlich gleich, aber du hast völlig recht, ursprünglich müsste das gar nicht so sein. Und es gibt auch, gerade in Frankreich, auch sehr viele Linke jetzt auch, die enorm kritisch sind gegenüber der EU oder ablehnend. Mhm. Italien kennt man das Gleiche. Da hast du völlig recht, finde ich auch. Und Labour in England hat es da auch immer gegeben. Aber du bist ja jetzt nicht nur in der EU-Frage, sagen wir, auf der konservativen Seite, sondern überall anders auch. Und sagen wir jetzt, für eine junge Frau, sagt man, ich weiss, dass es nicht so ist, aber man sagt es ein bisschen so in den Medien, ja, die Jungen sind ja alle links. Wieso bist jetzt du nicht links geworden?
Zum Glück sind nicht alle links.
Du bist letzte Moikanerin.
Nein, Gott sei Dank. Also sowieso bei mir kommt immer so ein bisschen die Frage, wenn ich auch so Interviews habe mit den Medien. Ja, junge Frau, du bist in der Stadt aufgewachsen, du hast einen Universitätsabschluss. Ich müsste ja eigentlich links sein. Würde ja gar nicht anders gehen, oder?
Soziologisch ist es schon ein bisschen so.
Oder? Genau, also eigentlich erfülle ich alle Kriterien zum links sein. Nein, und das stimmt überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Junge, die sehr bürgerlich denken. Doch ja, ich habe mehr das Gefühl, wir sind aktuell in einer Bewegung, die sehr darauf ankommt, wer ist am lautesten, wer kann am meisten Skandal aufberufen und auf dem politisieren. Aber ich habe das Gefühl, wenn man mit den Jungen redet, die eben jetzt nicht in einem Klimastreik sind oder irgendwie Black Lives Matter sich engagieren, dann findet man eine sehr, sehr ja, bodenständige Jugend, die einen guten Job möchte, die vielleicht mal von einem Einfamilienhaus träumt, die in die Ferien möchte. Mhm. Ja, wo sehr, sehr bodenständig ist. Und ich glaube, das lassen uns die Medien teilweise auch vergessen.
Hast du jetzt das Gefühl, du wirst speziell kritisch angeschaut von der Linken oder auch von den Journalisten, was ja meistens etwas Gleiches ist, weil du eben nicht eigentlich ins Raster reinpassst, oder? Wenn du jetzt irgendwie eine 90-jährige Frau wärst, würde man sagen, ja, ist ja klar,
ist ja klar.
Oder? Die alten Elsässer kommen nicht raus. Aber eben, du passt nicht so ganz ins Vorurteilsmuster rein. Wirst du deswegen speziell kritisch angeschaut oder findest du, nein, nein, ist okay?
Ich glaube schon, dass ich so ein bisschen, irgendwie so Linken so ein Trigger, irgendetwas triggern bei denen.
Mehr als ein Mann in deinem Alter, würdest du
sagen? Ja.
Ehrlich?
Ja, also ich glaube, wenn ich es jetzt eben mit anderen jungen Männern, die jungen SVP vergleiche, merke ich schon, ich werde da anders angeschaut. Ich tue eben vielleicht auch so ein bisschen den Gedanken vom bürgerlichen Hinterwäldler ein bisschen herausfordern. Und das passt dann eben nicht ganz ins Bild. Und ich glaube, das provoziert in gewisser Art und Weise schon recht stark. Aber auch in der eigenen Partei ist es nicht sehr einfach. Vor allem als Frau in der Politik mit dieser ganzen Quotenfrage und man muss Frauen auf die Liste tun. Habe ich das Gefühl, hat man es auf der rechten Seite eher schwieriger, weil man, ja, also ich habe wirklich das Gefühl.
Also du hättest jetzt in einer linken Partei hättest jetzt eine bessere Karriere vor dir, meinst du?
Wahrscheinlich eine schnellere auf jeden Fall. Also ja. Wahrscheinlich eine schnellere. Ich habe mehr das Gefühl, ich muss mich im Vorwurf ja, so ein bisschen rechtfertigen, dass es heisst, ja, du bist ja eine Frau und bei der Rechten hat es nicht so viele Frauen. Ist ja klar, tut man dich da ein bisschen portieren und ein bisschen fördern. Dass man dann eben auch an der Kompetenz zweifelt. Oder man denkt jetzt da, die hübsche Blondine, komm, die stellen wir, die stellt doch die SVP da einfach vor. Aber das stimmt überhaupt nicht.
Aber in der
nicht.
SVP selber kommt das auch. Also in der SVP selber haben die Leute das Gefühl, ja, eben, das ist jetzt einfach eine junge Blondine und hat nicht viel im Kopf, aber die stellen wir jetzt hin. Hast du das Gefühl?
Anna? Ich habe das Gefühl, dass teilweise sicher hinter verschlossenen Türen so Sachen gesagt werden. Ich merke auch, dass eben so die Frage, die zum Beispiel Frauen auf der Liste oder wer kandidiert jetzt, dass dort einfach laufend immer so ein bisschen, ja, ein Zweifel da ist, oder? Ist sie jetzt dort, oder? Weil sie gut ist, oder ist sie dort, weil sie eine Frau ist?
Aber dann haben die Linken ein bisschen recht. Ja, die Bürgerlichen sind halt schon ein bisschen frauenfindlicher.
Sie sind nicht frauenfindlicher, doch. Durch die ganze Diskussion haben es die Linken sehr gut geschafft, irgendwie Zweifel zu streuen, glaube ich. Dass man plötzlich über das muss nachdenken, dass man auch anfängt zu zweifeln. Aber und als SVP hat man ja auch noch schwierige Position. Wie möchte sich ja dem Gender und Feminismus ja nicht hergeben, oder? Sondern wir sagen immer, die es können, die sollten vorne sein und die unterstützen wir auch. Aber eben, weil das so breit diskutiert wird, ist das intern natürlich auch eine Herausforderung. Oder wie geht man damit um?
Also du hast das Gefühl, eben auch intern sind die immer selber nicht mehr ganz sicher. Ja, tun wir jetzt die nur portieren, wie sie eine Frau ist? Oder ist sie einfach auch noch gut? Und du bist selber dann einmal nicht so sicher, ja, findet sie mich jetzt gut? Oder wollen sie jetzt einfach eine Frau noch auf der Liste? Habe ich es richtig verstanden?
Also ehrlich gesagt, ich bin von mir recht überzogen. Also ich weiss, dass ich politisch gesehen Stand halten. Ich glaube, ich wäre auch nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin, wenn ich wirklich einfach dummes Blondie wäre. Ich glaube schon, dass ich relativ stark bin. Und das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme von Leuten, die ich weiss.
Aber weißt du, das ist noch verrückt, oder? Wenn du ein junger Mann wärst, würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so reden mit dir.
Genau.
Gell? Ist es schon so, oder? Ja, schon.
Es ist ein Thema, wo man leider immer wieder damit konfrontiert wird. Und es ist einfach eigentlich nur störend. Also.
Aber es ist natürlich eben genau ein bisschen der Punkt bei all diesen Themen, oder? Ob es jetzt Sexismus ist oder Rassismus und so weiter. Dadurch, dass man schon viel über das redet, werden wir alle befangen. Mhm. Oder? Wir werden eigentlich befangen. Also, ohne dass wir eigentlich früher haben wir gar nicht irgendwie gedacht, der ist aus Afrika und der ist aus Europa, sondern wir haben gedacht, ja, der sieht jetzt anders aus. Mhm. Und haben gar nichts dabei gedacht. Und heute stellen wir dann fest, dass wir plötzlich ein bisschen anders sind. Also, weil man will es ja dann speziell gut machen. Mir kommt es so ein bisschen vor, der Unterschied ist auch bei den Kindern. Oder? Du merkst schon mal Kind, zum Beispiel Behinderte. Mhm. Wenn jetzt jemand behindert ist, das ist ja etwas, was uns einfach auffällt, wenn jemand, sagen wir, einen Arm nicht hat. Und Kinder sind ja total unbefangen. Mhm, und absolut. Die sagen einfach, du, warum hast du keinen Arm? Etwas, wo wir uns ja nie würden getrauen. Und absolut. Ich finde, das ist ein bisschen schade. Eben, das ist ein bisschen schade an diesen Diskussionen über Differenzen. Weil Differenzen gibt es zwischen den Menschen so enorm viel. Und man tut sich noch auf ein paar ganz wenige Differenzen konzentrieren. Und dann werden wir alle befangen. Und können nicht mehr normal reden.
Ja, wir werden laufend, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen beschallt, oder? Mit dieser Diversität, oder? Das, wenn ich in den Medien lese, oder? Jetzt bei, in Deutschland, wie geht's, nächste Kanzlerkandidatin, oder? Dass sie selber sagt, sie kann das, wie sie ist eine Frau. Also, ist doch in die Identitätspolitik, wo ein bisschen, ja, zu viel Macht, meiner Meinung nach, gewonnen hat in den letzten Jahren. Und wir eben auch verlernt haben, weil wir laufend beschallt werden mit dem, haben wir auch ein bisschen verlernt, das auf die Seite zu tun und eigentlich wieder mal den thematischen Diskurs zu suchen. Und ich weiss nicht, wie sich das in den nächsten Jahren wird entwickeln. Ich sehe also nicht gerade Besserung.
Hast du auch das Gefühl, dass man eben, einerseits tut man dich eben anders behandeln? Ich habe es jetzt auch gemacht, die junge Frau, oder? Aber hast du auch das Gefühl, weißt du, ich finde, das denke ich vor allem bei linken jungen Frauen, da habe ich wirklich das Gefühl, die können langsam sagen, was sie wollen. Weil niemand kritisiert sie. Das getraut sich auch niemand mehr. Oder? Wir sind ja die alten weissen Männer, die müssen wir so nicht kritisieren. Und wenn eine linke, junge Frau, dann sagen wir, ja, das muss ja die Weisheit an sich sein. Passiert dir das als bürgerliche Frau auch, dass du das Gefühl hast, hey, der 50-Jährige oder die 50-Jährige, die getraut sich gar nicht, mich zu kritisieren?
Das habe ich nicht das Gefühl. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass auf jeden Fall in der bürgerlichen Diskussion, dass da schon eine Kritik angebracht ist. Aber was ich natürlich immer öfters höre, ist so ein bisschen so, ja, das dürfte ich ja gar nicht mehr sagen heutzutage. Also wenn mir irgendwie jemand ein Kompliment macht und sagt, hey, heute siehst du also super aus, super Kleid, ist der nächste Satz, aber das dürfen wir ja heute gar nicht mehr sagen, das ist ja schon Me Too, oder? So weit ist es schon im Diskurs. Und eben, im Endeffekt ist es eben auch so eine Sache von der Kritik, oder? Dass, sobald man kritisiert, dass, eben bei jungen Frauen ist es dann irgendwie Sexismus, oder? Wenn man sich kritisch irgendwie zur Migrationspolitik äußert, ist es Rassismus. Wenn man irgendwie sich gegen Kopftücher ausspricht in Schulen, ist man islamophob. Es ist so ein bisschen, es wird immer auf das reduziert. Und das ist sehr traurig für den Diskurs. Und ich
das Problem ist ja, dass man auch immer ein schlechtes Motiv unterstellt. Oder? Das ist eben, man kann ja sagen, ich finde das Kopftuch nicht gut, aus diesen und diesen Gründen. Und aus meiner Sicht natürlich aus sehr vernünftigen Gründen eigentlich. Obwohl ich jetzt auch finde, Religionsfreiheit ist okay, wenn die das Kopftuch haben wollen und so weiter. Aber das Problem ist, dass man dann immer ein schlechtes Motiv noch unterstellt. Und das finde ich ist natürlich schon etwas, was die Linken ein bisschen mehr machen als die Bürgerlichen. Also wir machen das auch. Oder, wir sagen ja dann auch, ja, das sind Landesverräter, oder? Die wollen jetzt das Rahmenabkommen, das ist Landesverrat. Das ist auch dumm, weil letztlich eben, man unterstellt dann auch wieder ein böses Motiv, wo vielleicht einfach, ja, schlechte Information vorwiegt oder nicht. Aber, wir haben es vorher schon angesprochen, du bist jung und du bist bürgerlich. Und ich sage mir eben, wenn man studiert, ist das nicht gerade der Normalfall. Und dann in deinem Studium sowieso nicht, oder? Politik noch extremer, oder? Haltest du das gut aus?
Also grundsätzlich schon, aber ich verschrecke teilweise doch sehr stark, weil im Vorlesungssaal selber höre ich dann immer wieder so Sätze wie, ja, da gibt es die eine Partei und dann weiss ich ganz genau, da meint man die SVP, oder? Ich weiss auch, dass man hinter meinem Rücken über mich redet. Ich bin auch im Vorlesungssaal, wenn ich meinen Kompi aufmache, sind da keine Kleber dran. Bei den anderen habe ich den Frauensteig, habe ich Antifa, habe ich alles an Kleber drauf. Oder? Ich will mir gar nicht vorstellen, was würde passieren, wenn ich auf meinem Computer da einen SVB-Kleber drauf hätte. Ich hätte wahrscheinlich nach der Pause nicht mehr. Ja, oder auch, wenn es darum geht, gegenseitig Diskussionen zu führen, Arbeiten zu bewerten, so ein bisschen im Peer-to-Peer-Bereich, sind sehr viele Kommentare einfach gegen meine Person an sich, oder? Es ist dann entscheidet der Absender und nicht eigentlich die Thematik.
Und das tust du nie, weißt du, man kann sich dann auch mal fragen, ja, wieso nehme ich das auf mich? Ich hätte es ja viel einfacher. Oder? Du hättest jetzt auch zu den Grünen. Und das wäre ein bequemes Leben, oder?
Weil ja,
die
junge
Frauen haben es gut bei den Grünen, die übernehmen jetzt Partei, oder? Die können machen, was sie wollen. Und die alten Männer sagen, getrauen sich ja nicht irgendetwas. Wieso nimmst du das jetzt auf dich? Ist jetzt einfach die EU so schlimm, dass du das auf dich nimmst? Oder woran liegt das?
Also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass die Politik, die ich mache, zu der stehe ich zu 100% dahinter. Und ich glaube, dass ich es für die richtige Sache mache aus meiner Sicht. Und dass es einen Preis hat, ist mir schon bewusst worden. Also, dass es wäre einfacher, wenn ich würde sagen, ich bin bei den Grünen oder ich bin bei der GLP. Da würden wir wahrscheinlich noch zuklatschen. Mhm. Aber wenn du sagst, ja, du bist in der SVP, dann bist du eigentlich Brandmarkt und mit denen wollen wir eh nichts zu tun haben. Mhm. Und ja, es ist schon ein bisschen, ein hoher Preis, den man zahlt für die eigenen Überzeugungen, die man auf der linken Seite nicht zahlt.
Hast du noch viele Freundinnen oder Freunde, die politisch völlig anderer Meinung sind? Eben bei den Grünen sind oder bei der SP sind? Wie ist das?
Also ich muss sagen, es haben sich viel abgewendet. Mhm. Ich bin ins Gymnasium gegangen, dort logischerweise auch sehr eher links dominiert.
Also hast du schon mal eine linke Phase gehabt bei dir?
Nein, ich nicht, aber im Gymi habe ich das natürlich schon gemerkt. Oder? Ja. So ein bisschen, vor allem, wenn ich Kunst- und Musik-Gymi gemacht habe, das hilft auch nicht gerade. Mhm. Dass dort die Ansichten sehr, sehr links sind. Mhm. Aber das ist genau das, was ich gefunden habe, was mich eben zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe angefangen, Sachen in der Frage und musste sagen, hey, was die sich also da überlegen, das hat nicht Hände und Füße, kann für mich nicht funktionieren. Mhm. Und viele von diesen Leuten habe ich keinen Kontakt mehr. Mhm. Also die haben den Kontakt auch abgebrochen. Sind nicht damit klargekommen, obwohl eben wir 4 Jahre zusammen in der gleichen Klasse gewesen sind. Mhm. Und jetzt aktuell meine Freunde sind natürlich schon aus dem gleichen politischen Lager. Mhm. Das ist schon so. So eine natürliche Entwicklung, die sich gegeben hat. Mhm. Aber ich glaube, wenn man in der Politik tätig ist und dann eben sehr viel Zeit aufwendet, ist der Freundeskreis irgendwie auch politisch aktiv und tätig, weil dann trifft man sich immer wieder. Das hat, glaube ich, ein bisschen mit dem zu tun. Aber ich hätte jetzt nie jemand gesagt, mit dieser Person kann ich nicht mehr befreundet sein.
Also du selber hast das nicht gemacht, aber andere haben das ein bisschen praktiziert, das gefunden haben, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Was ist eigentlich dein Kompass? Weißt du, wenn du sagst, irgendwie eben, die politische Frage und dann weiss ich relativ schnell, nehme ich jetzt an, wie ich mich positioniere. Was ist der Kompass? Wie würdest du dein Weltbild oder deine politische Grundhaltung beschreiben?
Eben, normalerweise weiss ich eigentlich relativ schnell, schnell, wo ich stehe. Und ich glaube, die Orientierung ist ziemlich nah bei, was kostet es mich? Mhm. Wollt mir irgendjemand reinreden? Wird ich jetzt da vom Staat belästigt? Mhm. Und wäre es besser, wenn wir einfach das Gegenteil machen? Das sind so die Fragen, die ich mir auch stelle, wie so politische Vorlagen. Klar, also manchmal bin ich auch unsicher. Es gibt so Fälle.
Wo zum Beispiel? Wo bist du jetzt unsicher?
Ja, ich meine, also zum Beispiel Liberalisierung von Drogen. Also ich bin dort sehr, sehr offen. Ich bin dafür, dass man das liberalisiert.
Also Cannabis liberalisieren findest du kein Problem?
Überhaupt nicht.
Heroin?
Finde ich auch kein Problem.
Also
ich
bin, Kokain?
Ich würde alles. Ja. Ich würde alles. Aber andererseits muss ich auch sagen, es ist natürlich etwas, wo man den Bürgern sehr, sehr viel Freiheit gibt, wenn man das legalisiert. Mhm. Und ich glaube auch, dass jeder selber muss für Konsequenzen dann aufkommen, oder? Mhm. Also was dann nicht kann sein, ist, dass der Staat dann die auffängt, die sozusagen aufgrund von Drogenabstürzen nicht mehr können in der Gesellschaft funktionieren. Ich glaube, das ist dann aber umgekehrt auch nicht die Aufgabe, die Allgemeinheit übernehmen muss.
Wobei ich glaube, das ist genau der Punkt, warum es eben nicht geht. Mhm. Oder? Weil das halten wir ja nicht aus. Also, und zu Recht auch. Oder? Ich meine, das fänden wir ganz schlimm. Wenn wir die Folgen von einer Sucht und wir lassen den einfach eben, Blattspitze war ein gutes Beispiel, das haben wir zu Recht nicht ausgehalten, weil es ist grauenhaft gewesen, die Bilder und das Elend, das die Leute hatten. Das wollen wir nicht, oder? Deshalb glaube ich, also meine, ich finde Liberalisierung von, also Cannabis finde ich, also, gegessen. Kein Problem. Bei den härteren Drogen bin ich schon unsicher. Weil ich finde, die Folgen sind eben schon ziemlich unberechenbar.
Das ist absolut.
Und du
ich
hast nachher probiert. Sofort den Status übernimmt, weil niemand will das. Niemand will, dass nachher Leute in dem Elend versinken, oder? Und ja, ein anderes Thema zum Beispiel, wo unsicher bist, was wäre das noch?
Ich glaube, so ein bisschen, wenn du jetzt zum Beispiel die Abstimmungen anschaust, grundsätzlich das Covid-19-Gesetz, ich bin völlig davon überzeugt, dass die finanziellen Mittel müssen gesprochen werden. Die Betriebe haben das verdient, dass man sie auch an der Urne stützt, oder? Andererseits muss man sagen, es ist auch ein Totalversagen. Pandemiepolitik und direkte Demokratie ist auch da zum Zeichen setzen, symbolisch. Das dürfen wir auch. Das ist etwas, was mich jetzt auch spaltet. Ich kann verstehen, wenn man Ja sagt, ich kann verstehen, wenn man Nein sagt.
Was ist mit den klassischen gesellschaftsliberalen Fragen? Also zum Beispiel erstens Abtreibung, Schwule, Ehe, Adoption für Schwule, homosexuelle Paare. Wie ist dort deine Haltung?
Da bin ich sehr, sehr gesellschaftsliberal.
Ja.
Also ich glaube, im Vergleich zu anderen die jungen SVP bin ich schon da auf dem sehr liberalen Flügel. Aber
also Abtreibung findest du so, wie sie jetzt ist okay. Willst du nicht verändern. Schwule Ehe findest du richtig. Adoption für homosexuelle Paare findest du auch richtig.
Ja. Finde ich auch richtig.
Wo sind Positionen, wo du findest, das ist richtig konservativ, klassisch konservativ? Gibt es das noch immer?
Bin ich richtig konservativ?
Nein, Frage. Ich weiss es nicht. Ich meine, ja, du bist jetzt total liberal. Eben in diesen klassischen Fragen von der Konservativen bist du jetzt auf der liberalen Seite, oder? Also eben nicht konservativ. Aber gibt es andere Fragen, wo du konservativ bist?
Also ich glaube, was Gesellschaftspolitik anbelangt, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist, ich bin in der Stadt aufgewachsen und das färbt ab. Ich glaube, da bin ich wirklich sehr, sehr liberal. Ich meine, wo habe ich konservative Politik? Eben, ich bin sehr stark gegen irgendwelche Annäherungen an die EU. Auch Migrationspolitik grundsätzlich fahre ich eine sehr strenge Schiene.
Findest du, also Personenfreizügigkeit so, wie sie jetzt ist, würdest du sicher nicht, aber was würdest du für eine Art von Einwanderung gutheissen? Wie würdest du machen?
Also was ich sicher würd abschaffen, ist Personenfreizügigkeit. Natürlich so wie wir sie jetzt haben. Ich finde es absurd, dass wir einfach aufgrund von der Nähe zu der EU diesen Leuten einen Vorzug geben. Ich bin absolut für Einwanderung, aber der freie März sollte entscheiden. Und das ist das, was wir nicht haben. Es ist eine paradoxe Situation. Wir halten Kontingent für Drittstaaten Einwanderer künstlich niedrig, weil eben so viel Migration aus der EU kommt. Und wenn, dann bin ich jemand, der sagt, das muss man ganz klar liberalisieren. Es darf keine Bevorzugung geben. Also, das würde vieles erleichtern. Was ich auch glaube, ist, dass man, was den Zugang zu Sozialsystemen hat, dass, wenn man die Einwanderung sozusagen, ja, ein bisschen lockert, muss man aber auch konsequent sein, was Zugang zu Sozialsystemen anbelangt.
Womit man dort eben genau das gleiche Problem hat, weißt du, wie bei der Liberalisierung von der Drogen. Dass wir dann eben gleich nicht das aushalten, oder? Und sagen, wir tun jetzt den Sozialstaat eben zumachen für die Einwanderer und dann haben wir plötzlich Leute auf der Straße und das wollen wir eigentlich nicht. Also, du kennst ja das sicher auch von Milton Friedman, der immer gesagt hat, ich bin absolut für Einwanderung. Freie Einwanderung, aber dann musst du den Sozialstaat aufheben. Und das ist einfach vollkommen unrealistisch, oder?
Das ist ja so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein grösster Zielkonflikt, den ich kann, oder? Wo ich denke, es gibt bessere Möglichkeiten, aber eben, es stößt dann in der Praxis leider an Grenzen. Und ich glaube, hätte es nicht die Grenze, hätten wir schon lange bessere Systeme gefunden.
Wir haben jetzt über die EU geredet, jetzt reden wir mal über die Schweiz. Was findest du eigentlich ist das Beste an der Schweiz?
Was ist das Beste an der Schweiz? Bevor ich da irgendetwas Kitschiges
Nein, sag es ungeschützt. Sag es kitschig. Das ist lustig, du kannst nachher über Frankreich noch etwas sagen.
Also, Schönste an der Schweiz
Das Beste
ist wirklich einfach die direkte Demokratie. Ich lebe für das Ding. Ich finde das Geilste. Ich weiss, mit dem haust niemand vom Hocker an einer Homeparty, oder? Das ist jetzt nicht so das coole Thema, aber ich finde das einfach das Beste. Ich bin so fasziniert davon.
Ich muss dir sagen, ich finde das überhaupt nicht. Ich habe ja in Amerika studiert. Und dann haben wir eben ab und zu müssen natürlich von unserer Heimat reden, oder? Und dann habe ich einen Vortrag gehalten über direkte Demokratie. Und ich habe dort genau, ähnlich wie du, auch gesagt, hey, das ist das Beste. Das ist der Kern von dem Land. Das tut eigentlich alles ausdrücken, was speziell ist an dem Land. Und das sind nicht nur Amerikaner gewesen, sondern das sind Chinesen gewesen, Israelis, Deutsche, Australier, Afrikaner. Die sind alle noch begeistert gewesen, weil ich glaube, nein, ich glaube, eigentlich ist direkte Demokratie ein Konzept, wo du sehr guten Leuten kannst erklären kannst und wenn sie es einmal verstehen, und die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie es richtig funktioniert bei uns, haben so das Gefühl, eben, Tyrannei der Mehrheit und alles der Unsinn, dann finden die meisten Leute das eigentlich noch sinnvoll. Also sogar die Deutschen, was erstaunlich ist, oder? Sogar die Deutschen schaffen das. Also finden das schon eine richtige Antwort. Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, Frankreich, was ist das Beste an Frankreich?
Oh, der Wein.
Ja, das ist ja das kannst du nicht bringen.
Der Fußball ist fast noch schlimmer, wenn ich das sage,
sicher,
gell?
Französische Revolution, würdest du nie sagen. Aufklärung.
Aufklärung.
Französische Königreich.
Aufklärung, sicher. Sicher, aber über das können wir vielleicht nachher reden. Ich glaube, dort hat es auch viele Enttäuschungen, wenn man das heutzutage so ein bisschen anschaut. Nein, ich glaube, so ein bisschen Kultur grundsätzlich. Ja. Ich mag das sehr, wenn man stolz auf Kultur ist, wenn man ja, so ein bisschen den Patriotismus auch hat. Und ich glaube, das schätze ich grundsätzlich an Frankreich. Eigentlich sehr.
Ich kenne es so viel weniger gut als du, aber ich finde, das ist etwas, was ich gerne an den Franzosen, dass sie eigentlich noch sehr stolz sind auf ihr Land, auf die Tradition, auf die Kultur. Teilweise sind sie auf Sachen stolz, die ich finde, nein, ist falsch. Also die französische Revolution finde ich eine Katastrophe. Hätte ich nie gemacht an ihrer Stelle. Ja. Aber ich finde auch, das finde ich etwas Gutes. Aber wenn die zwei Länder anschaust, jetzt Schweiz und Frankreich, was sind denn so deine Eindrücke? Also wenn du jetzt wählen könntest, du in Frankreich leben oder willst du in der Schweiz leben? Du kannst ja wählen.
Ich kann ja wählen, ja.
Ist das für dich eine Frage? Ich meine, du hast die Staatsbürgerschaft dann von Frankreich. Wäre das für dich eine Frage?
Nein.
Würdest du nicht?
Nein.
Und warum nicht?
Es ist, ich glaube, das Negative insgesamt überwiegt. Und auch wenn ich zwar einen französischen Pass habe, wenn ich dort darf wählen, wenn meine ganze Familie dort lebt, ich habe mich immer mehr als Schweizerin gefühlt. Das ist so. Und darum hat sich auch die Frage nie gestellt für mich. Und ich glaube, es gibt keinen Vorteil, wo sozusagen all das Negative irgendwie könnte überwiegen, dass ich würde, ja.
Was ist so negativ?
Ich glaube, was mich am meisten stört, ist eben, ich habe das als Kind immer gelernt, oder? Man war zuhause sehr stolz auf Frankreich, eben auch teilweise auf Sachen, wo man eben auch nicht so stolz müsste sein. Ich habe das immer sehr mitbekommen, oder? So der Stolz auf Kultur. Und ich habe das Gefühl, in den letzten 10 Jahren, ja, ist der verfallen und irgendwie, es ist in sich zusammengebrochen. La Grande Nation ist es für mich nicht mehr. Und
was ist jetzt, so sagen, du kennst ja das auch, oder? Ein paar Generäle, also nicht ein paar Generäle, ziemlich viele Generäle und sehr viele pensionierte Soldaten und Offiziere und Unteroffiziere. Jetzt auch sehr viele Aktive, haben einen Brief unterschrieben und wenn man den liest, das ist erschütternd. Also es ist wirklich erschütternd. Die haben wirklich das Gefühl, unser Land ist vor einem Untergang. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir noch Bürgerkriege bekommen und so weiter. Was ist denn los? Was ist passiert in diesem Land?
Also, es hat mich irgendwie überhaupt nicht erstaunt, dass so ein Brief gekommen ist. Wenn man sich auch anschaut, so in den letzten Jahren, es gibt so viele Bücher, die jedes Jahr rauskommen, die eben vom Zerfall von Frankreich reden. Und ich glaube, man hat zwar so stark auf das Individuum immer gesetzt gehabt, oder? Und so ein bisschen, es ermöglicht einem alles. Und man hat aber gleichzeitig die eigenen Werte aufgeben, die eigenen Werte verraten. Man hat sich zu sehr, ja, ein bisschen gala. Ich kann es nicht anders sagen. Die Franzosen und mich teilweise da ja auch eingeschlossen. Wir sind sehr gut drin, zu brüllen und uns zu beklagen. Das gehört auch zu der Kultur. Und ich frage mich, ob Frankreich nicht schon an so einem Point of No Return gelangt ist, um wieder zu Erfolg zurückzukommen. Ich meine, über Parallelgesellschaften müssen wir gar nicht diskutieren. Da hat man viel zu lange zugeschaut. Auch die französische Politik. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, dass in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen sind nicht die etablierten Parteien, sondern die sind abgeschlagen worden. Also die, ja, es ist ein Trauerspiel und das zeigt schon sehr, sehr viel über, ja, über die Zerrissenheit, die ich auch so empfinde.
Wie schätzt du Marine Le Pen?
Sie hat ein schweres Erbe, mit, muss ich wirklich sagen. Also ich, wenn ich so verfolge, ist sie hat sehr Mühe, sich vom Bild von ihrem Vater zu trennen. Ihre Wirtschaftspolitik ist mir zu links, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zu protektionistisch. Aber sie hat sich nicht niederkämpfen lassen, obwohl sie so einen Gegenwind ja hat müssen miterleben. Und für das respektiere ich sie sehr, sehr stark. Ich glaube aber, sie wird es nicht schaffen.
Ist wahr.
Ja. Sie wird es nicht schaffen. Die Marion Maréchal ist vielleicht die erste aus dieser Familie, die es wird schaffen, eben sich von dem Alten, von dem Le Pen halt auch noch, ja, irgendwie zu trennen und vielleicht wirklich überzeugen mit reinen politischen Inhalten.
Und wäre das gut, wenn die rechte Opposition mal an die Macht käme in Frankreich? Würdest du sagen, das wäre gut für das Land?
Ich denke im Endeffekt schon. Ja. Ich glaube, es wär gut, wenn man der Kritik auch und dem, wo viel Jahre falsch gelaufen ist, wenn man dem mal ein fähiges Instrument geben, um dagegen anzukämpfen. Ist natürlich schwierig, oder? Wenn man eben, es ist halt, das französische System gibt halt dem Präsidenten sehr, sehr viel Macht, oder? Und das muss man immer kritisch sehen, aber ich meine, nach dem Hollande, nach dem Macron, muss man sagen, also schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden.
Mhm. Ja, und es ist ja gar nicht so ein altes System, oder? Ich meine, der Präsident ist erst seit dem De Gaulle so unendlich stark. Mhm. Und man kann sich fragen, das ist eigentlich ein amerikanisches Modell, das De Gaulle bewundert hat und in Frankreich installiert hat, ob es eine gute Idee war, oder? Ob es eigentlich passt.
Ich frage mich auch, ob das tatsächlich das Richtige ist. Ob man da ja vielleicht eben einen Fehler gemacht hat.
Es ist noch komisch bei den Franzosen, finde ich. Letztlich ist es natürlich ein sehr zentralistisches Land, das ist logisch. Und Paris ist unglaublich dominant. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn man die Geschichte anschaut, ist Frankreich eben gleich auch immer wieder ein Land gewesen, wo aus der Region raus der Widerstand gekommen ist. Aber die Französische Revolution, ja, Paris hat die gemacht und die Regionen sind dagegen gewesen. Und dass Napoleon sich nachher können durchsetzen konnte, hat auch ein bisschen mit dem zu tun gehabt. Ich weiss auch nicht, ich bin da halt immer ein bisschen so als Historiker immer so Montgüré, oder? Und dann habe ich immer das Gefühl, hey, Frankreich kannst du nicht töten. Also irgendwo wird die DNA wird sich einfach durchsetzen am Schluss, oder? Es geht ein bisschen ähnlich in das hinein wie bei England. Das England, wobei die England ist natürlich viel gesünder als Frankreich, ja. Das ist klar. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, hey, kann nicht sein, dass es so eine Kulturnation wie Frankreich, die seit 1000 Jahren so eine Rolle spielt in Europa, so eine wichtige, teilweise auch fatale, ist ja klar, aber doch eine grosse Rolle spielt, das kann fast nicht sein, dass die verschwindet.
Was ich aber glaube, ist im Fall Frankreich braucht eine zweite Aufklärungsphase. Ich meine, eben, du bist der Historiker, aber wenn ich so ein bisschen überlege, eben Aufklärung, man hat den Staat hinterfragt, man hat Machtverhältnisse hinterfragt, man hat das selber Denken vorantrieben. Und ich habe wie das Gefühl, das ist das, was Frankreich jetzt braucht, oder? Wir brauchen eine zweite Aufklärung, dass wir eben auch mal wieder zurückkommen auf was ist eigentlich wichtig, oder? Wie viel Macht sollte der Staat haben? Das Individuum auch wieder mal in die Mitte rücken. Ich glaube, sehr viele haben sich zurückgelehnt und gehofft, dass der Staat ihre Probleme löst, dass die EU ihre Probleme löst. Ich meine, wenn man es wirtschaftlich anschaut, es ist eine Katastrophe. Also die französische Industrie ist auf dem Abweg. Und ich glaube, mit so einer zweiten Aufklärungsphase gibt es vielleicht eben eine Chance, um wieder zu Grösse zu kommen, oder? Und eben auch wieder zu diesen Werten stehen, wo man grundsätzlich hat.
Jetzt haben wir über Frankreich geredet, Schweiz. Schweiz ist nicht in so einem schlimmen Zustand. Gibt es Sachen, wo du findest, das geht jetzt auch wieder genau gleich schlecht in die Richtung? Oder wie ist so, weißt du, so das allgemeine Gefühl gegenüber dem Land? Sind wir eher in einer kritischen Phase oder ist es eigentlich doch noch recht gut und wir tun da einfach so kleine Korrekturen machen? Wie ist da der Eindruck?
Also ich glaube, was mir so ein bisschen, ein mulmiges Gefühl gibt, und das ist das, was man in Frankreich viel, viel stärker hat, ist so ein bisschen die, ja, so ein bisschen das Cancel Culture, die Meinungsfreiheit einschränken, wenn man liest eben Professoren und Angst, ihre wahre Meinung zu äußern. Ich glaube, das haben wir in der Schweiz mittlerweile auch immer stärker. Und ich glaube, in dem Punkt sind wir in einer kritischen Phase. Wir haben einen Diskurs, der nur noch im Rahmen so von dieser politischen Korrektheit darf existieren. Und da sehe ich die Schweiz auch so ein bisschen in das hineinrutschen, wo Frankreich schon viel länger hat, oder? Und auch lange nichts dagegen unternommen hat. Ja, das sehe ich schon problematisch für die Schweiz. Ich glaube, so ein bisschen der freie Diskurs und...
Wobei, ich meine, du könntest ja sagen, ja, also meine, du kannst sagen, was du willst. Du wirst in den Medien wirst du befragt, du hast deinen eigenen Kanal. Wo ist da Cancel Culture?
Ich glaube, Cancel Culture fängt so ein bisschen dort an. Klar, ich kann zum Glück die Freiheit, also das muss man sich auch bewusst sein. Ich kann meinen eigenen Kanal, ich darf sagen, was ich will. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo es teilweise sogar schon gesellschaftliche Ächtung hat, oder? Wenn man sich zwar anders äußert, was man noch darf, aber ich glaube, wir haben schon irgendwie so gesellschaftliche Ächtung dafür, wenn man nicht auf dieser ja, gesellschaftsliberalen Welle eigentlich mitschwimmt. Auch der Diskurs an sich finde ich sehr vergiftet. Eben, man wird sofort, eben die böse Anschuldigung ist sehr, sehr schnell drunter. Was mich auch beängstigt, ist immer so ein das «educate yourself», oder? Dass wir all sagen, so ein, ja, du solltest etwas lernen gegen Rassismus, gegen ja, irgendwie sexuelle Belästigung, du musst dich einfach weiterbilden. So ein schon mal das, der Ausdruck, dass man sagt, also wenn du genug analysisch, wenn du dich genug bildest, dann kannst du eigentlich nur meiner Meinung sein. Also es ist eigentlich dein Problem. Du bist einfach...
Ja. Solange kein Buch mehr gelesen hat.
Ja, es ist... Und das ist das, was ich momentan sehr, sehr nervig finde am Diskurs. Oder das Erhabene, wo man hat, oder?
Und du bist nie, weißt du, irgendwie extra provokativ, wo dann die Linken könnten sagen, ja, die macht das extra, um das eben zu triggern, oder nein?
Also, ich bin ein Freund von der Provokation, das auf jeden Fall. Aber es muss gezielt eingesetzt werden. Also, das darf man nicht überstrapazieren, sondern man muss es gezielt einsetzen. Und ich weiss ganz genau, wenn ich ein YouTube-Video drehe mit Waffen, dass die Leute an die Decke gehen.
Sehr gut. Sehr gut. Nein, ich meine, das ist ja unglaublich. Ich glaube, das hat es noch in der Schweiz noch gar nicht gegeben. Oder? Ja. Also, finde ich, das ist jetzt ein Klassiker. Aber was würdest du sagen, was sind eben, wenn du jetzt die Linken wirklich würdest provozieren, was machst du? Was sind die Fragen, die sie am meisten beschäftigen? Oder wo du eben am meisten sie kannst dazu führen, dass sie ein bisschen die Nerven verlieren?
Mit was sie überhaupt nicht klar kommen, ist, wenn ich mit ihnen der gleichen Meinung bin. Okay. Sind sie völlig überfordert.
Ja. Ja.
Also ich spreche mich ganz klar zum Beispiel gegen Drohungen, sexuelle Belästigung im Internet aus. Ich finde, das ist etwas, wo man nicht akzeptieren muss. Das ist ein Trigger. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand, der rechts ist, dass man der gleichen Meinung sein kann. Das ist völlig Überforderung, als würde irgendwie da so Systemfehler im Gehirn nachher losgetreten werden. Ich meine, zum Linke provozieren gibt es eigentlich immer sehr, sehr viel. Also alles allgemein, wenn du einfach schon nur sagst, ich gendere nicht, das ist schon mal ein Trigger. Das ist schon mal ein Trigger. Aber ich glaube, die Waffe ist einfach das ist der Klassiker gewesen, ich glaube.
Wie würdest du es erklären? Warum ist das jetzt eigentlich für dich so eine Provokation?
Weil es in ihr Weltbild gepasst hat, oder? Man hat irgendwie bei dieser ganzen Abstimmung ums EU-Waffenrecht hat man das ja als etwas Böses darstellen. Man hat es ja immer für den Versuch, mit Anschlägen in den USA irgendwie in Verbindung zu bringen. Aber die Tatsache, dass eine junge Frau bürgerlich da rosa-rote Waffe hat, gut über das redet und sagt, hey, das ist etwas, wo ein Sport auch ist, oder? Das hat,
es ist ja auch feministisch.
Absolut.
Ich finde an sich, ich tue allen meinen Töchtern empfehlen, sie sollen schiessen lernen, weil ich finde das etwas Wichtiges, dass du dich kannst wehren im Notfall, oder?
Ja, das zum Beispiel genau das, oder? Ich glaube, dass, sobald es nicht ins eigene Weltbild passt, ist es ein Trigger. Ist es ein Trigger.
Wie geht es jetzt bei dir weiter? Machst jetzt du eine politische Karriere? Willst du Berufspolitikerin werden? Oder was hast du beruflich vor?
Also ich glaube, Politik als Beruf sehe ich jetzt nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass das immer noch Milizpolitik muss sein, oder? Man sollte im Parlament profitieren von der Berufserfahrung, die man eben einbringt. Es hocken viel zu viele Leute ohne irgendwie wirtschaftliche Erfahrung im Parlament. Das finde ich grundsätzlich ein Problem. Aber natürlich, der Anreiz ist schon da, irgendwann mal vielleicht in einem Nationalrat zu sitzen. Das ist schon so.
Also, in meiner Meinung nach ist das eigentlich eine total grosse Verführung für dich, oder? Du kannst das ein bisschen ausrechnen. Du bist im Kanton Zürich, eben, bist eine junge Frau, oder? Hochgefragt, bist eine Akademikerin, bist jetzt vor deiner Dissertation, geht auch noch gut, oder? Nachher ist dann Dr. Lothe, der das macht. Nein, das ist, also, eigentlich könntest du jetzt wirklich sagen, ja, das ist jetzt meine Karriere, oder?
Ja.
Aber ich finde jetzt, aus einer bürgerlichen Sicht wäre das natürlich fatal. Mhm. Weil letztlich ist es eben genau, ich glaube, Berufspolitiker sind auch, meiner Meinung nach, das grösste Elend vom Westen. Mhm. Ich glaube, wenn der Westen untergeht, dann liegt es an den Berufspolitikern.
Es ist so.
Weil letztlich, die haben einfach, es ist nicht gut, wenn du etwas zum Beruf machst, wo du eigentlich solltest irgendwo frei sein, was deine Interessenlage betrifft.
Das ist absolut so. Und ich bin ja dann selber irgendwie in einem Zielkonflikt, oder? Ich finde es schwierig. Ich fände es auch bei mir schwierig. Grundsätzlich, wenn ich kann überzeugen und sagen, hey, ich bringe nicht das unternehmerische Wissen mit, das tue ich nicht, das kann ich auch nicht herzaubern. Mhm. Ich bringe andere Qualitäten mit. Wenn ich dann überzeuge, dann mache ich das gern. Aber selber auf die Karriere setzen, das würde ich nicht wollen.
Dissertation, was machst du für das Thema?
Ja, wenn alles gut kommt, geht das auch richtig eben in Minderheiten, die Direktdemokratie, wie man mit statistischen Modellen eigentlich, blöd gesagt, perfekte Gesetze oder die perfekte Vorlage eigentlich kann errechnen. Geht in die Richtung.
Recht abstrakt. Würdest du lieber einfach sagen, ich mache jetzt direkte Demokratie exportfähig, indem dass ich für Frankreich, Deutschland und Amerika entwirf, wie sie das organisieren müssten.
Es wäre eine Möglichkeit. Ich habe aber immer ein Faible für Statistik und Zahlen. Ja, ich weiss. Ja. Ja. Ich hasse Leute, die einfach Sachen behaupten und es nicht belegen können. Und ich glaube, das ist auch meine Begeisterung für Statistik. Ich kann sagen, nein. Mhm. Wenn du also Zahlen anschaust, sieht das dann schon nicht ganz so aus.
Gut, und wie lange geht es diese Situation? 15 Jahre?
Ich bin nicht Alain Berset.
Bist du Bummelstudentin? Oder wie lange?
Der Alain Berset hat ja nach 9 Jahren sich ja eingestanden, ja, dass er das offensichtlich doch nicht wird fertig schreiben.
Aber hat er es auch fertig geschrieben?
Nein, hat er nicht. Nach 9 Jahren hat er.
Ich habe gemeint, er sei promoviert. Also, er hat die Situation nicht fertig geschrieben.
Ich habe gemeint, er hätte sie nicht fertig geschrieben.
Aha,
ja. Nein.
Mal anschauen. Ja.
Also, das Maximum sind 6 Jahre. Das setzt aber zum Glück jetzt einmal die Uni, oder? Dass man eben nicht mehr kann.
Und du, wie viele Jahre bist du?
Die Regelzeit ist 4 und ich glaube, es hängt davon ab, wie stark ich mich politisch möchte engagieren, weil es ist ein Abwägen. Also Politik, ich meine, ich kenne es, dass ich teilweise an einem Abend vorher an einem Podium bin und am nächsten Morgen die Prüfung geschrieben. Das ist eine Tatsache. Es kommt auf das drauf an.
Okay. Ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg. Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Camille Lotte und wir sehen uns wieder. Das ist sie von Markus Sonn. Und der Camille Lotte, ciao zusammen, habt eine gute Zeit, merci für die Aufmerksamkeit.